Die USA wollen die Lieferung von einigen Luftabwehrraketen und Luftabwehrwaffen an die Ukraine stoppen. So zumindest konnte man es Ende letzter Woche lesen. Begründet wurde das seitens der USA damit, dass man auch auf die eigenen Bestände schauen müsse. Das lässt dann doch aufhorchen, zumal davon auch Lieferungen betroffen sein sollen, die bereits unter Präsident Biden beschlossen und fest zugesagt worden waren. Warum halten die USA gerade jetzt ihre Raketen zurück? Welche Bedeutung hat das Ausbleiben der Lieferung auf die Ukraine und den Kriegsverlauf? Und springt möglicherweise irgendjemand aus Europa in die Bresche? Wir benötigen Auskunft über die militärische und strategische Situation. Und zu diesem Thema zugeschaltet ist uns deswegen jetzt Ralf Bossert, Oberstleutnant im Generalstab AD. Er war 6 Jahre lang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Dass das Thema Luftverteidigung wichtig ist, haben wir auch in Österreich und der Schweiz gesehen, in denen man intensiv über das Thema Sky Shield diskutiert. Aber abgesehen davon, welche Bedeutung hat die Luftverteidigung und diese Raketen für den Ukraine-Krieg und vor allem für die Ukraine?
Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es Russland unter anderem in diesem Krieg darum geht, die Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, welche der NATO einen Aufmarsch von Kräften in Richtung russische Grenze erlauben würden. Dazu zählt bestimmt auch Infrastruktur, die ich als Dual-Use bezeichnen würde, also zivil wie militärisch nutzbar. Dazu gehört die ganze Verkehrsinfrastruktur. Diese zu zerstören ist sicherlich eines der Kriegsziele Russlands. Und es zeigt sich jetzt, dass die Ukraine je länger, je weniger in der Lage ist, diese Infrastruktur zu schützen. Und ich denke, in diesem Bereich wird Russland eines seiner wichtigen Ziele erreichen. Ein weiteres Ziel der Russen dürfte darin bestehen, dass man wichtige Betriebe der ukrainischen Rüstungsindustrie zerstört. Das hat ja übrigens auch der Iran im Falle Israels versucht. Und auch hier, denke ich, wird es eine Grenze nach Osten geben, die festlegt, wie weit auch europäische Joint Ventures nach Osten in die Ukraine hinein vorgetrieben werden können.
Was haben die Lieferungen der USA, die ja bis jetzt schon stattgefunden haben, und die Lieferungen der Ukraine-Unterstützer bisher für eine Rolle gespielt? Und was konnte mit der bisherigen Versorgung geleistet beziehungsweise auch verhindert werden, die ja jetzt wegfällt?
Ja, mit den Waffen und vor allem auch den Munitionslieferungen hat man für eine gewisse Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Streitkräfte gesorgt, die bestimmt viel früher eingebrochen wären ohne diese Lieferungen. Die Vorbereitung auf einen großen Krieg im Bereich der Munition sind auch für moderne westliche Staaten und ihre Armeen durchaus eine Herausforderung. Wir gingen ja beispielsweise an der russischen Generalstabsakademie in Moskau seinerzeit davon aus, dass sich der Munitionsbedarf in Kriegen im Vergleich zum Friedensbetrieb um den Faktor 30 oder sogar mehr steigert. Ich denke, diese Planungsannahme von damals hat sich heute bewahrheitet. Und ich denke, dass der Verbrauch an Waffen und Großgerät, und ich spreche ganz bewusst von Verbrauch, sich ebenfalls massiv steigert in dieser Form von Kampfhandlungen. Da werden Panzerfahrzeuge, Geschütze, auch Handfeuerwaffen jeder Art geradezu in industriellem Ausmaß verbraucht. Die Vorstellung, dass man das einmal anschafft und dann benutzt, die ist naiv. Der Abnutzungskrieg, der jetzt in Gang ist, ist ganz bestimmt aus russischer Sicht kein Unfall, sondern dient eben dem Zweck, dafür zu sorgen, dass der Ukraine die Grundlagen entzogen werden, um auch in Zukunft starke Streitkräfte aufstellen und unterhalten zu können.
Und damit haben Sie die Frage beantwortet, welche unmittelbaren Auswirkungen dieser Stopp der Waffenlieferung aus den USA hat. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert mit der Front, mit dem Nachschub, mit der Funktionalität der ukrainischen Verteidigung aktuell?
Ja, der russische Vorstoß hat sich meines Erachtens ausgeweitet und ein Stück weit auch beschleunigt. Ob Russland dann noch wirklich die große Sommeroffensive starten wird, von der man doch öfters lesen konnte, daran habe ich meine Zweifel. Die Idee besteht in der Fortsetzung des Abnutzungskrieges. Der ukrainische Generalstabschef Sirski verlautete kürzlich, die ukrainische Armee wolle weg von einer statischen Verteidigung in ausgebauten Verteidigungslinien und Stützpunkten und sich bewegen hin zu einer beweglichen Verteidigung mit Verzögerungsaktionen und Gegenangriffen. Eigentlich so, wie das die NATO-Armeen im Kalten Krieg und auch danach ihm geplant hatten. Mir scheint jetzt mittlerweile sei durch Drohnen, welche übrigens bis zu 3/4 der Verluste verursachen, ein 5 bis vielleicht 15 Kilometer breiter Streifen beidseits der Frontlinie entstanden, in welchem die Bewegungen von Verbänden und Fahrzeugen, aber auch von Nachschubgütern kaum noch möglich sind. Das lässt die Erfolgsaussichten von Sirskis neuer Taktik als gering erscheinen und das deckt sich auch mit den Erfahrungen der letzten Monate. Kaum je ein ukrainischer Gegenangriff in den letzten Monaten hat mehr als ein paar hundert Meter Geländegewinn erbracht, geschweige denn die Russen aus dem Takt geworfen. Ich habe etwas den Verdacht, dass Sirski einfach versucht, uns verklausuliert zu erklären, dass die ukrainische Armee verlorenes Terrain nicht mehr zurückgewinnen kann, wie man ja immer verlautbarte und maximal noch zu hinhaltendem Widerstand fähig ist.
Was sagen Sie denn zu den Gründen, warum die USA nicht mehr liefern wollen? Die USA haben angeführt, dass sie selber auf ihre Bestände schauen müssen und dass sie sparen müssen. Was ist da dran und in was für einem größeren Kontext ordnen Sie das ein?
Die Angaben über die Durchhaltefähigkeit von Streitkräften sind natürlich bestgehütete Geheimnisse. Und die Andeutungen der Amerikaner in diesem Bereich haben mich durch ihre Offenheit schon etwas überrascht. Ich kann mich an Diskussionen im Führungsstab der Schweizer Armee erinnern über die Durchhaltefähigkeit der Schweizer Armee im Bereich gewisser Versorgungsgüter. Und der damalige Chef der Armee, Korpskommandant Plattmann, hat dann diese Informationen sofort entsetzt als klassifiziert erklärt, das dürfe auf keinen Fall nach außen dringen. Von daher glaube ich nicht, dass irgendjemand außerhalb der US-Streitkräfte genaue Zahlen über die Bestände an verschiedenen Versorgungsgütern der US-Streitkräfte haben kann. Aber der größere Zusammenhang ist natürlich offensichtlich. Auch die USA stoßen an ihre materiellen Grenzen. Ich denke, auch die USA waren nicht in dem Masse auf einen großen Krieg vorbereitet im Bereich der Versorgungsgüter, wie man es eben sein müsste. Dazu kommt natürlich noch die Schwierigkeit, dass man gewaltige Mengen von Material aller Art über große Distanzen auf potenzielle Kriegsschauplätze verlegen müsste. Das ist eine logistische Herkulesaufgabe, welche halt eben selbst die US-Streitkräfte fordern würde. Zum anderen müssen die USA natürlich immer damit rechnen, dass Akteure weltweit ein Schwächemoment der USA ausnützen würden, wenn sie dann ein solches erkennen. Und die USA müssen jetzt darauf achten, dass nicht plötzlich noch irgendwer irgendwo auf dieser Welt von einem Versorgungsengpass der US-Streitkräfte profitieren könnte.
Wenn die USA sich in der Ukraine weiter zurückhalten und zurückziehen, dann muss man ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr lange warten und bald steht einer von den Europäern oder aus der NATO auf und sagt, okay, wir übernehmen das. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja sowas Ähnliches eigentlich auch schon angedeutet und wurde von Trump eigentlich auch über den grünen Klee deswegen gelobt. Wer springt denn jetzt luftabwehrmäßig für die Ukraine in die Bresche, beziehungsweise kann das in dieser Menge, wie die USA das bisher geleistet haben, und in der Geschwindigkeit überhaupt jemand leisten?
Ja, die Europäer haben natürlich den Vorteil der geografischen Nähe zum potenziellen Kriegsschauplatz oder auch zum aktuellen Kriegsschauplatz. Es muss nicht alles aus den USA von der industriellen Basis nach Osteuropa verlegt werden. Auf der anderen Seite kennen wir die industrielle Macht der Vereinigten Staaten, auch die Größe, die schiere Größe der US-Rüstungsindustrie. Und da waren die Europäer schon immer Juniorpartner. Merz und auch andere europäische Spitzenpolitiker könnten jetzt natürlich versuchen, ihre Hilfe zugunsten der Ukraine in die 5%-Klausel zu verpacken, die Trump vorgegeben hat als Verteidigungshaushalt der Zukunft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt der Staaten, und sich damit etwas des Drucks zu entledigen, welche die Administration Trump auf die europäischen NATO-Verbündeten ausübt. Und ich könnte mir vorstellen, dass bald noch andere europäische Politiker dem Beispiel von Friedrich Merz folgen, wenn sie dann den Sinn dieser Schlaumeierei erkannt haben, bis hin zu Spanien, das ja sich herbe Kritik eingehandelt hat von der Administration Trump. Ich bezweifle aber, dass die Europäer das Delta, das jetzt entsteht, zur Gänze füllen können.
Wir haben vor ein paar Wochen einen intensiven Raketenkrieg zwischen dem Iran und Israel erlebt. Dabei sind hunderte Raketen abgefeuert und auch abgefangen worden. Welchen Einfluss hat denn der eben zu Ende gegangene israelisch-iranische Raketenkrieg auf die amerikanische Zurückhaltung?
Insbesondere die militärische Entwicklung in diesem israelisch-iranischen Raketenkrieg war ja hochinteressant. Israel war trotz des angeblich besten Luftverteidigungssystems aus David Sling, Arrow, Iron Dome und anderen Systemen und auch trotz der Unterstützung durch den Westen nicht in der Lage, seine Infrastruktur vollständig zu schützen und musste schwere Schläge einstecken, was mich persönlich nicht überrascht hat. Auch nach dem erfolgreichen Angriff auf den Flughafen Ben Gurion durch die Houthis im Frühjahr. Der Ruf der israelischen Armee, der Zahl in dieser Hinsicht, ist angekratzt. Auch wenn die Israelis traditionsgemäß keine Auskunft über Rückschläge und Verluste abgeben, aber wir wissen auch so genug. Nach wenigen Tagen brauchten die Israelis die Unterstützung durch die USA, die sich aber nicht, wie von Netanyahu gewünscht, in einen Krieg gegen den Iran hineinreißen ließen. Auch in Teheran wusste man, dass die unterirdischen Atomanlagen nicht einmal durch bunkerbrechende Waffen der Amerikaner, wie eben die GBU-57, zu knacken sind. Und ich denke, Teheran hat die Frist, die verblieb, um zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, auch genutzt. Zum Schluss hat Trump durch die US Air Force ein halbes Dutzend dieser Waffen abwerfen lassen und große Löcher in den Sand gesprengt, militärisch wohl aber wenig erreicht. Das hat ihn dann aber nicht daran gehindert, sich zum Sieger auszurufen. Und jetzt verfolgt er jeden, der die Wirksamkeit seiner Luftschläge in Zweifel zieht, mit gnadenlosem Hass. Am NATO-Gipfel hat er wenige Tage später sich dann als glänzender Sieger präsentiert und hat sich auch huldigen lassen. Für die Europäer ist jetzt einfach wichtig zu erkennen, dass auch die Verteidigung mit modernsten Luftabwehrsystemen gegen Drohnen, ballistische Raketen, Marschflugkörper und auch gegen bemannte Kampfflugzeuge ihre Grenzen hat. Und für die Ukraine ist wichtig zu erkennen, dass selbst die USA und selbst israelische Systeme nicht in der Lage sein werden, sämtliche Infrastruktur zu schützen, welche Russland in der Ukraine noch angreifen könnte.
Die Frage, die ich jetzt zum Schluss natürlich noch stellen muss, ist: Sind wir, so bitter das dann für die Ukraine sein mag, einem Ende des Krieges durch das Aussetzen dieser Waffenlieferung, dieser Raketenlieferung ein Stück weit näher gekommen?
Möglicherweise sind wir dadurch tatsächlich zeitlich etwas näher an einem Waffenstillstand, weil einfach die Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Armee sinkt. Grundsätzlich wird aber Russland daran gehen, das mit militärischen Operationen sich zu verschaffen, was es bislang in Verhandlungen nicht bekommen konnte. Ich denke, die Kriegsziele der Russen sind unverändert über das Ziel der Verhinderung des Aufbaus und Unterhalts starker Streitkräfte habe ich mich ja bereits ausgelassen. Ich denke, Russland möchte auch noch eine Art Bufferzone entlang der Grenze schaffen, um die wichtigsten Richtungen aus der Ukraine ins Innere Russlands, konkret in Richtung Belgorod, Kursk, Aryol und Bryansk, zu schützen. Die jüngste Reaktivierung der Kampfhandlungen vor Charkow, der Stoß in Richtung Sumy aus der Oblast Kursk heraus und Bombenangriffe auf Ziele im Raum Konotop durch die Russen interpretiere ich in diese Richtung. Ich denke auch, es gibt noch ein paar Städte und Gebiete, welche Russland noch unter seine Kontrolle bringen will. Die große Baustelle aus russischer Sicht ist jetzt sicher die nordwestliche Richtung der Oblast Donetsk. Da gibt es noch Kramatorsk, Seversk und andere Orte, die man unter Kontrolle bringen will. Man hat ja auch die Forderung gestellt, dass die Ukraine die verbleibenden Territorien in diesen Oblasten zu räumen habe. Ich denke, dass hier Russland im Moment die Pace setzt für die weitere Entwicklung.
Sagt Ralf Bossert, Oberstleutnant im Generalstab AD. Er war 6 Jahre lang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Mit ihm unterhielten wir uns über den angekündigten Lieferungsstopp der USA von einigen Luftabwehrraketen an die Ukraine. Herr Bossert, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Bitte gerne.